Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben das Thema, Gott ist eine Illusion, Fragezeichen, vor uns. Und der Untertitel macht schon klar, es soll um eine Widerlegung gehen. Und diese Widerlegung ist nötig, denn wir leben in einer sehr speziellen Zeit. Und gerade seit dem 11. September, dem Anschlag auf das World Trade Center, das hat in der Landschaft um Diskussionen über Glaube, Religion und so weiter einiges geändert. Seit dieser schlimmen Sache haben manche Atheisten ihre Haltung gegenüber Glaube, Religion völlig verändert. Es gibt eine neue Bewegung, die heißt die neuen Atheisten. Und die sehen das anders als viele andere Atheisten, die eben die Sache so sehen, das ist jedem seine Privatangelegenheit und das muss man verstehen lassen, aber die sehen, nein, man muss Religion bekämpfen. Das ist eine gefährliche Sache. Und man merkt, es wird hier natürlich alles in einen Sack gepackt. Aber das hat also die ganze Landschaft, wenn es um Diskussionen geht, deutlich verändert. Nun, wenn ich jetzt heute Abend über dieses Thema spreche, ist Gott eine Projektion des Gehirns, dann erwartet uns Folgendes. Nach einigen einführenden Bemerkungen, die bereits begonnen haben, werden wir uns beschäftigen mit dem Thema, was ist das Gehirn? Und dann geht es speziell um Persingers Gotthelm. Vielleicht hat man in den vergangenen Jahren davon in den Medien gelesen, von diesen Versuchen mit dem sogenannten Gotthelm. Und dann drittens werden wir uns beschäftigen mit Andrew Newberg und seiner Arbeit über das Thema Meditation. Schließlich, viertens, da geht es um Hauser und Pyyseinen. Die haben sich ganz besonders mit dem Thema Gehirn und Ethik beschäftigt. Und unter fünftens werden wir einiges miteinander anschauen bezüglich Wilder Penfield, Gehirn und Geist. Er hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, The Mystery of the Mind, das Geheimnis des, ja im Deutschen sagt man Geist oder des Denkens. Mind ist schwierig zu übersetzen. Und schließlich wollen wir uns noch einiges anschauen im Zusammenhang mit dem mathematisch-prophetischen Gottesbeweis. Also wie gesagt, es geht heute Abend ganz besonders um die Beziehung zwischen Gehirn und Glaube. Wie muss man das sehen? Es ist nämlich so, noch bevor diese neue Bewegung der neuen Atheisten begonnen hat, 2001, da hat man sich bereits gerade unter Atheisten sehr beschäftigt seit den 1980er Jahren mit der Beziehung zwischen Gehirn und Glaube. Wir werden gleich sehen, in welcher Hinsicht. Man hat dieser Forschung sogar einen neuen Namen gegeben. Ein neues Forschungsgebiet. Man nennt das Neurotheologie. Man merkt, das ist eine Zusammensetzung aus Neurologie und Theologie. Und da merken wir auch, das ist eigentlich das Fachgebiet von niemandem. Wer ist Fachmann in Neurotheologie? Also, man könnte sagen, ein Neurologe. Aber da muss man sagen, ja, aber der hat ein Problem. Der ist kein Theologe. Und wenn dann ein Theologe darüber spricht, wie heute Abend, dann muss man sagen, ja, aber das ist kein Neurologe. Was soll das? Ja gut, aber das Problem haben alle. Wir werden gleich noch sehen, wenn wir beginnen mit Persinger, der war ein Psychologe. Der war also weder Neurologe noch Theologe. Ja, aber es ist ja so, wenn man einmal in einem Fachgebiet studiert hat und gelernt hat, wissenschaftlich zu arbeiten, dann ist es eigentlich nicht mehr so schwer, sich in andere Gebiete einzuarbeiten. Also Neurotheologie. Und diese Neurotheologie, die also so in den 1980er Jahren begonnen hatte, wurde sehr enthusiastisch aufgenommen von den neuen Atheisten in ihrer Bewegung ab 2001. Ich habe hier noch ein Zitat. Neuer Atheismus ist ein Ausdruck, der vor allem dazu verwendet wird, weltliche Denker zu bezeichnen, die argumentieren, dass religiöser Glaube und Glaube an Götter gefährlich und zerstörerisch sind, weil sie im Wesentlichen irrational sind und Irrationalität und antiwissenschaftliches Denken fördern. Also das ist schon eine tüchtige Attacke, nicht wahr? Nun, wir wollen uns dieser Attacke stellen, heute Abend. Und wir werden die Frage stellen, Gott ist eine Illusion. Ist das effektiv jetzt neu bewiesen durch die Neurotheologie? Und dabei werden uns zwei Fragen heute Abend besonders beschäftigen. Wer ist Gott? Und natürlich dann auch, was ist das Gehirn? Also wer ist Gott? Ist Gott eine Projektion des Gehirns? Eine Illusion, die im Gehirn ausgelöst wird? Oder nicht? Oder ist er Realität? Und dann eben, was ist das Gehirn, das angeblich eben solche Gottillusionen auslösen würde? Wir beginnen mit der Frage, was ist das Gehirn? Das ist schon ein bisschen einfacher als die Frage, wer ist Gott? Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage, aber wir bleiben ja in einem Rahmen, der einfach allgemein verständlich ist. Das menschliche Gehirn kann man mal grundsätzlich so setzen, ist die komplexeste uns bekannte materielle Struktur im gesamten Universum. Es gibt nichts Komplexeres, was wir kennen in diesem Universum, als das menschliche Gehirn. Nun, ein paar Fakten über das Gehirn. Das menschliche Gehirn übertrifft an Komplexität und Leistung alle durch höchste menschliche Intelligenz entwickelten Supercomputer der Welt. Also nicht so langsame Maschinen wie die da auf dem Tisch, sondern wirklich Supercomputer. Aber das Gehirn übertrifft sie alle. Wie kann man das sagen? Nun, ein paar weitere Fakten. Das menschliche Gehirn besteht aus circa 100 Milliarden Neuronen. Also 100 Milliarden, das ist 10 hoch 11, also eine 1 mit 11 Nullen. Unglaublich. Und ein Neuron, das ist eine Nervenzelle. Ja? Also 100 Milliarden Nervenzellen. Aber jetzt wird es noch interessanter. Jedes Neuron, jede einzelne Nervenzelle in unserem Gehirn besitzt, je nachdem, bis zu etwa 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Und diese Verbindungen sind ganz besonders wichtig. Diese Übergänge, die werden Synapsen genannt. Dort finden auch ganz, ganz wichtige Prozesse im Gehirn statt. Und übrigens, wenn ich diese Zahlen so erwähne, wenn Sie dann irgendwo nachschauen, da und dort, und dann noch in einem Lexikon, nicht nur online, vielleicht noch in einem wirklichen Lexikon, das man in die Hand nehmen kann, und dann sehen Sie vielleicht ein bisschen andere Zahlen, dann ist das nicht ein Problem, das sind ja alles nur Schätzungen. Ja, das sind so grobe Abschätzungen. Nun, wenn wir uns das vorstellen, diese Verbindungen zu den anderen Neuronen. Das bedeutet also, dass der Mensch damit etwa 1 Billiarde Synapsen besitzt. Das ist 10 hoch 15. Eine 1 mit 15 Nullen. Unglaublich. Und wenn man all diese Bahnen eben hintereinander aufreihen würde, dann gäbe das eine Leitung von 1,5 Millionen Kilometer. Ich meine, die Distanz Erde-Mond ist ja so ungefähr, nicht immer gleich, ungefähr 380.000 Kilometer. Also mehrfach den Weg zum Mond. Das ist unglaublich. Da steckt alles da in dieser Schale drin. Und noch etwas sehr Verblüffendes. Die Rechenleistung unseres Gehirns ist so, dass bis zu 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde durchgeführt werden können. Das ist unglaublich. Eine 1 mit 18 Nullen in einer Sekunde. Man fragt sich, ja, aber ich bin doch nicht dauernd am Rechnen. Wie geht das? Nun, wir werden gleich sehen. Es sind so viele Rechenoperationen und das alles bei einer Leistung von lediglich 20 Watt. Und wir wissen, welche Stromfresser Computer sind. Ja? Man fragt sich manchmal, wie kann man Ökologe sein und noch einen Computer haben? Aber das ist einfach so. Beim Gehirn. 20 Watt. Und diese unermessliche Leistung. Nun, das Gehirn kann also pro Sekunde unzählige Impulse gleichzeitig verarbeiten. Also über das Sehen. Und das ist ja bei Ihnen jetzt im Moment aktiv. Sie schauen so nach vorne meistens. Und hier zur Leinwand. Und da können also bis zu 10 Millionen Impulse auf die Augen kommen und die werden im Gehirn verarbeitet. Und darum sehen Sie das, was Sie sehen. Aber das Wunderbare ist, das wird alles in Echtzeit verarbeitet. Also wenn man ja wieder mal zu spät dran ist und unbedingt noch auf den Bus muss, der, sagen wir, 20 nach fährt, ja, dann müssen Sie sich ein bisschen beeilen und natürlich eben alle diese Impulse der Augen auf dem Weg zur Busstation, die müssen verarbeitet werden, aber in Echtzeit. Wenn das nur ein bisschen so verschoben ist, wie bei manchen Computern, wenn Sie Bilddateien verarbeiten müssen, ja, dann fliegt man ja ständig auf den Boden und verletzt sich. Also es muss alles in Echtzeit verarbeitet sein, so dass man im Gleichen auch eben sich da wirklich beeilen kann auf dem Weg. Und man hört ja auch noch Dinge unterwegs. Das Ohr kann bis zu 100.000 Impulse pro Sekunde verarbeiten. Und das ist natürlich jetzt auch im Moment bei Ihnen sehr aktiv, denn das, was ich spreche, und das sind ziemlich viele Konsonanten und Vokale in einer Sekunde, das müssen Sie alles verarbeiten und nicht nur einfach diese Konsonanten und Vokale aufnehmen, sondern auch noch verstehen, was das bedeutet. Also auch der Satzbau, die Wortbedeutung, alles muss in einem Nu verarbeitet werden. Es ist ganz grandios, was da geschieht. Und dann kommt noch die Haut dazu, oder überhaupt der Tastsinn. 1 Million Impulse werden verarbeitet. Bis zu 1 Million, ja? Und dann kommt noch dazu der Geschmackssinn. Also jetzt gerade bei denen, die nicht Corona hatten und den Geschmackssinn verloren haben, aber da, wo es funktioniert, da werden also bis zu 1000 Impulse pro Sekunde nach oben geliefert und das wird in Echtzeit verarbeitet, ja? Wenn man weiß, was man im Moment gerade isst. Das ist jetzt bei Ihnen im Moment nicht aktuell, das ruht jetzt ziemlich. Außer bei denen vielleicht über Livestream, die jetzt am Chips essen sind und Cola trinken, aber das ist sowieso nicht gesund. Nun, das ist nicht das Thema von heute Abend, aber eben einfach, um zu sehen, was da alles gleichzeitig abgehen kann. Oder Kaugummi kauen. Ja, und Dann kommt noch dazu, dass das Gehirn eben aufgebaut ist nach bestimmten Regionen. Und man kann im Gehirn gewisse Funktionen und Tätigkeiten unterschiedlichen Bereichen zuordnen. Und zwar so, dass man in grob mal unterscheidet, dieser Bereich da vorne, das ist der Frontallappen. Auch das, was hinter der Stirn ist. Und dort befindet sich die Verarbeitung im Zusammenhang mit Organisieren, Planen und auch Selbstkontrolle. Da ist auch die Disziplin, die da verarbeitet wird und wirksam wird, und auch das bestimmte Bewegungen, die ausgeführt werden, und dann auch das Langzeitgedächtnis, übrigens auch die Motivation wird da gesteuert, und auch noch die Sprachproduktion. Also mein Broca-Zentrum da im Frontallappen ist im Moment aktiv, das Ihrige ist jetzt passiv. Das muss so sein bei einem Vortrag, ja. Wir können ja nicht alle gleichzeitig reden. Aber eben bei mir ist es jetzt aktiv, da vorne. Also unglaublich, was da alles drin ist. Und auch unterscheiden. Also die Unterscheidung zwischen bös und gut, das wird auch hier verarbeitet. Und natürlich muss ich noch sagen, in früheren Jahren hat man das also sehr strikt so zugeordnet. Heute ist man davon weggekommen, weil man gesehen hat, das ist nicht nur einfach ganz bestimmt lokal feststellbar, sondern das geschieht immer noch in Vernetzung mit anderen Bereichen des Gehirns. Also man hat gesehen, es ist noch viel komplizierter, als man früher meinte. Aber man kann doch so sagen, dass so grundsätzlich diese Funktionen da angeordnet sind, aber nochmals mit Rückkopplung und Verbindung zu anderen Bereichen. Also unglaublich, was das Gehirn da ständig am Arbeiten ist. Und dann, das wird auch heute Abend sehr wichtig sein, der Temporallappen da auf der Seite. Da ist das Kurzzeitgedächtnis angesiedelt, und dieser Bereich ist auch wichtig für Warn- und Abwehrreaktionen. Ja, wenn jemand eben beim Laufen zur Busstation eben doch stürzt, ja, obwohl alles in Echtzeit richtig verarbeitet war mit dem Bild, doch stürzt, ja, was machen die Hände? Automatisch so, ja. Und diese Warnreaktion bei Gefahren, das wird eben hier verarbeitet. Das Hörzentrum ist auch da, ideal, nicht wahr? Gerade nahe bei den Ohren. Und weiter auch das Sprachverständnis. Also das, was jetzt bei Ihnen arbeitet, das Wernicke-Zentrum im Temporallappen, da werden die Sätze analysiert. Übrigens weiß man jetzt auch noch mehr darüber, dass also die Wortbedeutung wird wieder an einer anderen Stelle analysiert, die Bedeutung der Wörter, die ich sage, als wieder die Syntax der kurzen Sätze, ja, wie die Wörter zusammengesetzt sind, dass die Syntax zu kurzen Sätzen, und wieder an einem anderen Ort, wo die langen Sätze verarbeitet werden. Ja, warum sage ich das alles? Eben, man merkt, wie unglaublich kompliziert das Ganze ist. Und fantastisch. Einfach zum Staunen. Dann der Scheitellappen, der Parietallappen, der ist besonders wichtig für die räumliche Wahrnehmung. Ja, ich muss ja immer sehen, wo ich jetzt da gerade stehe, ja, oder in welchem Abstand ich da zum Computer stehen muss, muss ich merken, wie ich mich da im Raum bewege und im Raum orientiere. Und dieser Bereich ist auch wichtig für die Wahrnehmung von Körperberührungen, da wird auch gerechnet. Und das Lesen ist dann besonders dort wo diese Fähigkeit verarbeitet wird. Und übrigens das mit der räumlichen Wahrnehmung, das ist auch wichtig, damit ich merke, ich bin ich und du bist du. Ja? Das ist nicht das Gleiche. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn es geht auch um Ethik. Darf man stehlen? Ja, beim Stehlen weiß man nicht mehr ganz den Unterschied zwischen mein und dein, ja? Ich und du. Aber das ist hier im Gehirn verarbeitet. Ich bin ich, du bist du. Und dazwischen ist noch ein Raum, ja? Ein Abstand. Und dann weiter hier hinten der Occipitallappen. Das ist der Hinterhauptlappen. Da ist das Sehzentrum. Aber das Sehzentrum in Verbindung mit Linien und Kontrasten in den visuellen Eindrücken, die werden da verarbeitet und auch Farben. Und auch das Unterscheiden von Formen, das geschieht da. Und natürlich das Kleinhirn, da ist die Motorik. Auch für das Lernen ist das wichtig. Und im Zusammenhang mit Motorik, Reflexe, automatisierte Bewegungen. Und was man da herausgefunden hat, ist natürlich nicht nur wichtig für Neurologen, sondern auch zum Beispiel für Musiker. Ja? Wir haben am Konservatorium diese Dinge zunutze gemacht. Man weiß, dass also Bewegungen, die man dreimal ganz genau gleich macht, die werden bereits gespeichert. Das ist ja fantastisch, ja? Und was bedeutet das für das Klavierspielen zum Beispiel? Es ist nicht gut, wenn man beim Üben Fehler macht. Weil wenn man den Fehler dreimal macht, ist er schon gespeichert. Ja. Und darum haben gewisse, gut, ist wieder ein heikles Thema, wie soll man üben? Da gibt es auch viele Ansichten. Aber meine Ansicht und die von vielen anderen, ich habe sie auch übernommen, ist die, man sollte möglichst keine Fehler machen beim Üben. Also etwas langsam spielen am Anfang, aber so, dass die Bewegungsabläufe korrekt sind. Und das Tempo kommt dann nach und nach. Und wenn man nämlich den Fehler automatisiert, dann heißt das, man kann ein Stück jetzt wirklich super gut, sagen wir irgendeine Beethoven-Sonate, sagen wir die C-Moll Pathetik, bum, da-dam, da-di-dam, ja. Und dann beim Vorspielen plötzlich ein so dummer Fehler. Warum? Ja, genau. Dann, wenn man eben eine gewisse Spannung hat, sind Zuhörer da, kommen die gespeicherten Fehler wieder nach vorne. So läuft das. Ja, aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs in die Musik. Und jetzt sind wir schon bei unserem ersten Thema, eigentlichen Thema, wenn es geht um Gehirn und Glaube. Wir wollen uns anschauen, was der Psychologe Michael A. Persinger in den 1980er Jahren gemacht hat. Er hat Versuche durchgeführt mit Probanden. Etwa 1000 Leuten hat er das gemacht. Denen hat er einen umgebauten Motorradhelm angezogen. Und da wollte er mit einem Magnetfeld, besonders eben da den Lappen hier auf der Seite über den Ohren beeinflussen. Warum? Weil er gewisse Ideen hatte, was das bewirken könnte. Und er sagte den Versuchspersonen, also ich muss euch jetzt in einen schalldichten Raum stecken und dunkel. Und es geht jetzt um Entspannung. Und wir wollen dann sehen, was geschieht. Und ihr müsst mir nachher erzählen, was ihr erlebt habt. Und da sind also viele dann aus dem isolierten Raum rausgekommen und haben gesagt, also es war ganz eigenartig. Eben, wir wussten ja, das ist eine Entspannungsübung, die wir da machen, aber wir haben ganz eigenartige Dinge erlebt. Übrigens, man spricht bei Persinger, dass er das gemacht habe mit TMS, mit transkranieller Magnetstimulation. Allerdings, die Leute, die heute Medizin studieren, die würden sagen, ja, komisch, das war ja so ein schwaches Magnetfeld, das er benutzt hat. Wenn wir TMS einsetzen, das ist 1 Million mal stärker heute. Aber der hat dann also ein ganz schwaches Magnetfeld. Wir nennen das trotzdem TMS, auch wenn das vielleicht für manche komisch klingt. Mit TMS stimuliert eben den Schläfenlappen. Und die Leute haben dann gesagt, also das war ganz unglaublich. Ich fühlte mich, wie wenn ich schweben würde. Oder ein anderer sagt, also ich war da im Raum, aber ich merkte, da ist noch ein anderer im Raum. Ein Engelwesen. Und es gab solche, die sagen, ich bin Gott begegnet. In dem Raum. Und Atheisten, die würden natürlich nicht sagen, ich bin Gott begegnet. Die sagten typischerweise, ich fühlte mich ganz verbunden mit dem Universum. Mit dem Universum 1. Ja? Also 80% der Probanden haben solche Gefühle beschrieben. Und nun Persingers Schlussfolgerung. Gott ist eine Illusion des Gehirns. Man muss also nur da auf der Seite etwas stimulieren und schon bekommt der Mensch den Eindruck von Gottes Existenz. Aber das war natürlich nur stimuliert, nur Illusion. Gott ist eine Illusion des Gehirns. Also man könnte sagen, eine Projektion des Gehirns. Und weiter hat man daraus den Schluss gezogen, das findet man ja bei Affen und bei Delfinen nicht, ja, dass sie irgendwelche religiösen Anwandlungen hätten. Ja, man hat auch noch nie gesehen im Zoo ein Affe, der betet. Ja, also überhaupt das Phänomen im weitesten Sinn beschrieben als Religion ist ein menschliches Phänomen. Das gibt es im Tierreich nicht. Aber eben haben wir gesagt, das ist eben Evolution. Beim Mensch hat sich das Gehirn eben so entwickelt, dass schließlich das Gefühl von Gott im Temporallappen entstehen konnte. Und so sei Religion entstanden. Und dann wurde das, was Persinger da seinen Studenten erzählt hat, wurde dann weit in die Welt hinaus posaunt. Es gab eine riesige Verbreitung über die Massenmedien. Also wer sich informiert über die Massenmedien, der muss in den vergangenen Jahren oder vergangenen Jahrzehnten damit konfrontiert worden sein, die Entdeckungen von Persinger mit seinem Gotthelm. Und Schlussfolgerung, Gott ist eine Illusion. Nun, es gab auch Leute, die waren kritisch, glücklicherweise. Und dazu gehört zu dieser Gruppe gehört der Psychologe Per Granqvist aus Schweden. Und er hat 20 Jahre nach Persinger die gleichen Versuche nochmals durchgeführt. Und das war natürlich ein Schock für Persinger. Granqvist sagt, ich habe das wiederholt, genau gleich gemacht wie Persinger, aber ich habe 2 Gruppen gemacht. Solche, die wirklich Magnetresonanz hatten und solche, die es nicht hatten. Aber ich habe es denen natürlich nicht erzählt. Aber beide haben das Gleiche erlebt. Beide haben erzählt, in dem Sinn von Schwebe, Engel oder Gott begegnet. Ja, das war natürlich nicht so glücklich für Persinger und die haben dann miteinander kommuniziert, ja, über den Teich hinweg, der Kanadier mit dem Schweden und ja, schließlich hat Persinger gesagt, es ist schwierig mit diesen Schweden. Also E-Mails wurden nicht beantwortet. Oh, das ist nicht nur bei den Schweden. Das kenne ich auch. Ja, aber E-Mails wurden nicht beantwortet, er hat gar nicht verstanden, was ich genau mache und so weiter. Und ja, also die Sache wurde da nicht wirklich gelöst, zwischen den beiden offensichtlich. Aber jetzt können wir in der Kritik noch weiterfahren. Und zwar werde ich heute Abend noch einiges erzählen über den Neurologen Wilder Penfield, übrigens auch ein Kanadier. Und der hat ganz viele Operationen gemacht, also als Neurochirurge, Operationen bei Patienten mit offenem Schädel und die Patienten im Wachzustand. Und hat da einiges ausprobiert mit Stimulierung des Gehirns und er konnte da ganz interessante Dinge stimulieren. Zum Beispiel, ich werde noch mehr erzählen, zum Beispiel hat er bei einem Patienten eine bestimmte Stelle mit einer Elektrode aktiviert und dann sagt der Patient, I can smell the taste of burnt toast. Ich schmecke verbrannten Toast. Ja, aber das war natürlich nur eine Projektion des Gehirns. Es gab keinen verbrannten Toast im Operationssaal. Und ich werde dann vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, wie das übrigens möglich ist, dass man da den Schädel öffnen kann. Das macht man natürlich nicht im Wachzustand. Ja, da wird schon betäubt. Aber dann wird schließlich eben die Decke da abgenommen. Und nachher für die Operation im Gehirn wurde eben, und da war Wilder Penfield ein Pionier damals vor vielen Jahren, da wurde dann operiert. Und das ist ja immer das Problem, wenn man im Gehirn operiert und etwas wegschneiden muss, wegen eines Tumors zum Beispiel. Ja, und dann, wenn man das eben bei voller Narkose macht, der Patient wacht auf und kann seine Arme nicht mehr bewegen. Ja, weil dort geschnitten worden ist, wo eben das die Region ist, wo die Arme gesteuert werden. Und das möchte man ja unbedingt vermeiden. Und darum hat Wilder Penfield eben nicht einfach gespielt mit den Leuten, sondern er wollte ganz genau wissen, wo, in welcher Region befindet sich was. Und da hat er eine Sekretärin gehabt. Hat er immer durchgegeben, genau die Stelle, wo er herausgefunden hat, das ist passiert oder jenes ist passiert. Und die musste dann eine eigentliche Karte des Gehirns zeichnen. Und da war er ein großer Pionier damals. Heute ist man viel weiter, aber damals ein großer Pionier, der so detailliert zeigen konnte, wo wird zum Beispiel der Zeigefinger bewegt. Ja? Er hat dann zum Beispiel auch bei einem Patienten da mit der Elektrode gearbeitet. Und dann macht er so. Er sagt, wieso haben Sie den Finger bewegt? Das habe nicht ich gemacht, das haben Sie gemacht. Ja? Aber er wusste, dort wird das gesteuert, an dieser Stelle. Und so hat er eine wunderbare Karte aufgebaut. Und eben stellt er fest, I can smell the taste of burnt toast. Was? Jetzt müsste man sagen, ja, das ist ja eine Projektion des Gehirns. Und folglich gibt es verbrannten Toast nicht. Das ist nur eine Illusion. Ja, natürlich war das eine Illusion, da im Operationssaal, da gab es keinen verbrannten Toast. Aber man kann doch nicht sagen, weil man durch Stimulation im Gehirn den Geschmack von Toast, der eben nicht mehr so gut riecht, bewirken konnte, dass es verbrannten Toast nicht gibt, objektiv. Aber genau diesen Fehler hat Persinger gemacht. Also da wird etwas stimuliert, ein Eindruck entsteht, und in dem Fall gibt es Gott nicht. Gibt es Engel nicht. Ja, aber das ist ein Denkfehler da drin. Und es ist ganz erstaunlich, in all den Diskussionen, die in den vergangenen Jahren darüber geführt wurde, dass dieser Punkt gar nicht ein wichtiger Punkt war. Sondern einfach, ja gut, das ist Illusion und folglich gibt es Gott nicht. Also ein schwerer Denkfehler. Also eine solche Stimulation. Und jetzt ist sogar die Frage gestellt, ist das Gottgefühl überhaupt entstanden durch Magnetfeld? Ja, Grandquist sagt nein. Aber trotzdem, die Leute hatten diese Eindrücke. Nun, aber was eben da war, ein abgedunkelter Raum und schalldicht. Das heißt also, die Sinneseindrücke werden ganz massiv zurückgedrängt. Und das wusste man ja schon von alters her. Solche Dinge führen eben leicht zu Halluzinationen. Dass das Gehirn plötzlich Dinge sehen macht, die gar nicht da sind. Ja? Also, man kann das sehr gut erklären, dass also wohl der Kanadier und der Schwede recht hatten. Da geschah etwas, da wurde etwas ausgelöst an Halluzinationen, aber die Schlussfolgerung, folglich gibt es Gott nicht, die funktioniert so nicht. Da ist ein Logikfehler, ein schwerer Logikfehler drin. Und nicht wahr, wenn ich jetzt allgemein spreche von Halluzinationen, die kann man ja auch auslösen durch Alkohol oder durch Drogen oder Hyperventilation. Ja, wenn einer, ja, das darf man natürlich nicht, zu viel Sauerstoff bekommt, genauso wie wenn jemand zu wenig Sauerstoff hat, dann plötzlich kann das Gehirn Dinge auslösen, dass man etwas hört oder sieht, das eben gar nicht da ist. Und das Gleiche geschieht übrigens auch bei Erschöpfung. Oder kann bei schwerer Erschöpfung geschehen. Und zum Beispiel bei Erschöpfung und Wassermangel in der Wüste. Und dann auch Salzverlust. Ja, was passiert dann? Sieht einer. Dort. Ein Wasserbrunnen. Mitten in der Sahara. Das ist keine Fata Morgana. Eine Fata Morgana ist nämlich etwas, das man wirklich sieht, ja? Aber es ist eine Luftspiegelung. Und man täuscht sich dabei. Aber eine Halluzination ist, ich sehe dort einen Wasserbrunnen. Man kommt hin. Ist nichts. Es war nur Halluzination. Ja, das war also eine Täuschung des Gehirns. Aber damit kann man doch nicht folgern, Wasserbrunnen gibt es nicht. Natürlich gibt es die, an ganz vielen Orten. Aber das Gehirn kann auch täuschen. Das ist eine Tatsache. Ja, und wie ist das, wenn einer den ganzen Raum voller weißer Mäuse sieht? Ja, zum Beispiel eben nach einer langen Alkohol Lebensgeschichte, man kommt ins Delirium und es müssen nicht unbedingt weiße Mäuse sein, es können auch Käfer sein. Ich habe einen Freund, der war Polizist und hat mir erzählt, damals, als er noch aktiv war, da musste er jemanden überwachen, der im Gefängnis war und das war ein schwerer Alkoholiker und er sah den ganzen Knast voll von Käfern. Und da hat der Polizist ihm eine Schaufel, einen Wischer gegeben, hat gesagt, er soll alle zusammenwischen. Das hat er gemacht. Alle zusammengewischt, ja. Aber es war wirklich, soweit der Polizist das sehen konnte, keine Käfer im Knast. Aber man kann nicht folgern, das Gehirn täuscht, folglich, Käfer gibt es nicht. Es gibt sie. Gut, ich glaube, wir haben das verstanden. Und nun an dieser Stelle möchte ich noch jetzt betonen, die Bibel verbietet die Verehrung einer Projektion. Also die Bibel ist gegen solche Täuschungen. Ich lese aus 5. Mose 4, Vers 15. Mose spricht zum Volk Israel. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen. An dem Tage, da der Herr am Horeb, das ist in der Wüste Sinai, mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass er euch nicht verderbt und euch ein geschnitztes Bild macht. Das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens. Das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist. Das Abbild irgendeines geflügelten Vogels. Das Abbild von irgendetwas, das sich auf dem Erdboden regt. Das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unterhalb der Erde ist. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, sehest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückest und ihnen dienest. Also die Bibel verbietet, dass man Gott quasi projiziert in Dinge, die man in dieser Schöpfung sehen kann. Und diese Projektion dann verehrt. Das ist absolut verboten. In Apostelgeschichte 17, 29 sprach der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen zu Menschen, die sehr stark in der Verehrung von Götterbildern verwickelt waren. Bei den alten Griechen war das so. Und nun, Paulus spricht vor dem Areopag und sagt, da wir nun Gottes Geschlecht sind, also wir Menschen Gottes Geschöpfe sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Und jetzt merken wir, die Bibel verurteilt Projektion. Gott als Projektion des Gehirns. Und was man jetzt da aufgenommen hat mit der Neurotheologie und was die neuen Atheisten eben jetzt sehr stark verbreiten, das ist eigentlich eine Neuauflage von Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Er war Philosoph und Anthropologe und er ist sehr bekannt geworden mit seiner Aussage, dass Gott eine Projektion des Menschen sei. Das ist also nichts anderes als eine Neuauflage des alten Feuerbach. Und das war ja einer der ganz wichtigen Atheisten im 19. Jahrhundert, der die moderne Atheistenbewegung ganz massiv, kann man sagen, gefördert hat. Nun, interessant ist Folgendes. Man kann also Feuerbach zusammenfassen, Gott sei eine Projektion des Menschen. Wobei, in seinen Werken wird man diesen Satz nie finden. Das hat er so nie gesagt, aber es ist richtig zusammengefasst. Und das hat er gemeint, wenn man es auf den Punkt bringt. Und er war ursprünglich Theologe. Er hat zuerst Theologie studiert und dann Philosophie. Und was er eigentlich in seiner Philosophie, bei der er eben Gott bestritten hat und sie als Projektion abgetan hat, da in seiner Arbeit hat er eigentlich die Religionskritik der Bibel kopiert. Und da kann man eben davon ausgehen, dass er das von seinem Theologiestudium her kannte. Und er hat die biblische Religionskritik auch angewandt auf den Gott der Bibel. Das war das speziell bei Feuerbach. Also er hat die biblische Religionskritik kopiert und sie dann auf den biblischen Glauben angewendet, um das Christentum anzugreifen. Und ich erkläre, was die Religionskritik der Bibel ist. Die findet man sehr ausführlich beschrieben in Römer, im Römerbrief von Paulus, Kapitel 1, Abvers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Nun, hier wird erklärt, dass in den Religionen der Welt eigentlich die Kenntnis der Existenz eines höchsten Schöpfergottes vorhanden war. Und zwar, die Ordnung in der Natur bringt den Menschen dazu, zu schließen, alle Ordnung, höhere Ordnung, braucht immer einen Ordner. Also diese höchste Ordnung der Schöpfung, der Natur, fordert einen allerhöchsten Ordner. Aber, sagt der Apostel Paulus, diesen Ordner wollten sie nicht verehren, sondern sie haben eigentlich seine Schöpferkraft projiziert in Dinge in der Natur und haben eben Tiere angebetet, Sonne, Mond, Sterne und so weiter. Nichts anderes als Projektion, ja? Und das wird hier in der Bibel verurteilt. Aber Feuerbach hat gesagt, und im Christentum ist es genau gleich, auch dieser unsichtbare Gott, der nirgends dargestellt wird, der sei auch einfach eine Projektion des Gehirns. In Jeremia 2, 27 heißt es von Menschen, die eben so projiziert haben, die zum Holz sprechen, also zu einer Holzstatue. Du bist mein Vater. Und zum Stein, also ein Bild aus Stein. Du hast mich geboren, denn sie haben mir, sagt der Schöpfer Gott, den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Also abwenden von dem Schöpfer, indem man seine Schöpferkraft projiziert auf Holz und Stein. Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause und fahren dann weiter mit Stephen Hawking. Wir waren eben dran, uns mit der biblischen Religionskritik zu beschäftigen. Wir haben gesehen, Feuerbach hat die übernommen als Atheist und hat sie dann auf den Gott der Bibel angewendet. Nun, in dem Zusammenhang, wie wir gesehen haben, in den Religionen, wo Gott projiziert wird, eben auf Dinge in der Natur, die dann verehrt werden, da ist es so, dass das nicht nur einfach so in den Religionen der Fall ist, im Hinduismus, im Buddhismus und so weiter und so fort, sondern das finden wir auch in der modernen Naturwissenschaft. Ein Beispiel dafür. Hier sehen wir den Astrophysiker Stephen Hawking, 1924, jetzt gestorben. Und das war ein Mann mit einem Verstand, unglaublich, so blitzgescheit. Er hatte im September 2010 das Buch veröffentlicht, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und in diesem Buch hat er sich zum ersten Mal als Atheist geoutet. Das war in den frühen Büchern nie so klar. Immer war noch irgendwie da, könnte Gott und so. Und da hat er sich als Atheist geoutet. Und in diesem Buch schreibt er, dass das Universum sich selbst aus dem Nichts erschaffen habe. Das ist unglaublich. Wirklich, Sie können es nachlesen. Also diese Hinweise von ihm auf die Entstehung des Universums findet man am Ende seines Buches. Also man muss nicht gar nicht das ganze Buch gelesen haben, um diese Stelle noch finden zu können. Und er sagt weiter, der Grund, jetzt Zitat, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Und interessant ist aber, dass er den Ausdruck Schöpfung benutzt. Ja, weil Schöpfung setzt ja einen Schöpfer voraus. Und was macht er da? Ja, er projiziert den Schöpfer auf das Nichts. Oder beziehungsweise auf das Universum, das noch nicht existierte und sich dann selber ins Dasein gebracht habe. Aber das ist ja unglaublich. Ein ganz, ganz blitzgescheiter Mann. Und auch ein Schulkind merkt, das ist nicht logisch, das geht nicht. Man kann sich nicht selber erschaffen. Dann müsste man ja eben zuerst nicht existieren und dann plötzlich doch existieren, ja? Das geht ja. Es ist ein Widerspruch in sich. Aber das findet man schon bei den alten Ägyptern, diese Art von Denken. Der ägyptische Schöpfungsmythos von Heliopolis beginnt mit dem Sonnengott Atum. Der wird bei den alten Ägyptern auch genannt Chepre. Und Chepre bedeutet der von selbst Entstandene. Also ein Gott, der sich selber erschaffen hat. Und natürlich, man merkt, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber das haben die alten Ägypter offensichtlich als sehr religiös betrachtet. Solche Widersprüche. Ja? Und das ist nicht nur bei den alten Ägyptern so. Zum Beispiel in Indien habe ich mit einem Inder gesprochen und dann so argumentiert, aber das ist ja gar nicht logisch. Und dann sagt er, das muss auch gar nicht logisch sein. Und ein Guru kann das sagen, ein anderer hinduistischer Guru kann das sagen. Das wird nicht als Problem empfunden, dass es Widersprüche sind. Weil man empfindet im Hinduismus Widersprüche als besonders religiös. Ja? Also immer aufpassen, wenn jemand sagt, zwei Dinge, die bringt man gar nicht zusammen. Das ist sehr religiös. Und Stephen Hawking argumentiert genauso wie die alten Ägypter, Chepre, der von selbst entstand. Ja, aber da müsste ja schon bestanden haben, bevor er existierte. Das geht einfach nicht. Dann gibt es einen anderen Schöpfungsmythos in Ägypten, den Mythos von Hermopolis. Heute ist man in der Ägyptologie allgemein der Ansicht, diese verschiedenen Schöpfungsmythen, die man findet, dass das nicht Widersprüche seien untereinander, sondern dass die sich gegenseitig ergänzen. Ja? Also, darum, jetzt der ägyptische Mythos von Hermopolis beginnt mit der Achtheit von vier Götterpaaren. Und zwar Nun und Naunet, das stellt dar das Urwasser. Kuk und Kauket, die Dunkelheit oder die Finsternis. Hu und Hauhet, also ist immer Mann und Frau, ja, ein Ehepaar. Hu und Hauhet, sie bedeuten Ewigkeit, und zwar im Zusammenhang mit Raum und Zeit. Und Niau und Niaut, also nicht Miau, sondern Niau und Niaut, das ist die Verneinung oder das Nichts. Das Nichts wird als Gottheit gesehen. Also man projiziert die Schöpferkraft auf das Nichts. Das ist genau das, was Stephen Hawking gemacht hat. Aus dem Nichts entstanden. Einfach so. Also dann muss das nicht existierende Universum muss der Schöpfer sein. Aber das ist Projektion. Und im Grunde genommen muss man sagen, die Evolutionslehre heute ist eine Vergötterung des Nichts. Und dann weiter, als aus dem Nichts dann Raum und Zeit und Urmaterie entstanden ist, dann wird Raum und Zeit und Materie vergöttert. Das entspricht genau dem. Nun und Naunet, das Urwasser als Materie. Kuk und Kauket, Dunkelheit, aber das ist eigentlich auch nichts. Finsternis ist einfach die Abwesenheit von Licht. Und dann Hu und Hauhet, Raum und Zeit. Niau und Niaut, das Nichts. Und in dem Zusammenhang ist es doch interessant, dass eben die neuen Atheisten, und ein besonderer Vertreter davon ist Richard Dawkins. Er gilt als einer der prominentesten Evolutionsbiologen heute, die gegen den Glauben an Gott kämpfen. Und ganz interessant, in einem Film von Ben Stein, Expelled, gibt es am Schluss ein Interview mit ihm. Das kann man auf YouTube auch gesondert finden, nur das Interview. Das ist fantastisch. Also dieser Richard Dawkins, der zu den neuen Atheisten gehört, die sagen, die Christen sind eigentlich Dummköpfe und dass die immer noch so etwas glauben wie eine Gottillusion und so weiter, kaum zu fassen. Dieser Mann wird von Ben Stein, einem jüdisch-amerikanischen Filmemacher, nicht ein gläubiger Mann, wird er ganz nüchtern gefragt, wie war das mit der Entstehung des Lebens? Und dann sagt Richard Dawkins ist, war der Moment, wo zum ersten Mal ein Molekül sich selber replizierte. Also ein Molekül, das sich selber kopiert hat. Und dann Bernstein ganz trocken. Ja, und wie war das? Also nachdem, also wie spielte sich das ab, will Bernstein wissen. Und dann sagte Richard Dawkins, ich sagte Ihnen, wir wissen das nicht. Was? Er weiß es nicht. Ja, und noch weiter. Sie haben also keine Ahnung, wie es begann, sagt Bernstein. Und er sagt, nein, nein, niemand hat eine. Ja, das ist unglaublich. Also er gibt zu, man kann die Entstehung des Lebens naturwissenschaftlich nicht erklären. Und sagt, all die, die glauben, dass es eben einen ewigen Schöpfer braucht, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, der nicht Materie ist, sondern Geist, das geht nicht. Das ist Dummheit. Aber er sagt, niemand hat eine. Und dafür hat er gute Gründe. Nicht wahr? Die Zellen von Pflanzen, Tieren und Menschen sind ja aufgebaut mit riesigen Molekülen. Wie hier ein Ausschnitt der DNA, das Molekül, auf dem unsere Erbinformation aufgeschrieben ist, und dann auch weiter Proteine, ganz riesige Ketten sind das. Und es ist unmöglich, naturwissenschaftlich die Entstehung nur schon von solchen Riesenmolekülen zu erklären, ohne einen Schöpfergott. Es geht nicht, weil solche Ketten können in der Natur gar nicht einfach so entstehen. Und es ist so, diese riesigen Ketten, die müssen ja durch Polykondensation entstehen. So nennt man diesen Prozess, wenn kleinere Moleküle sich miteinander verketten. Zum Beispiel Aminosäuren verketten sich, bis es dann Proteine wird, bis zu 2000. Und das ist in der Natur unmöglich, einfach so. Und zwar, weil die Ketten in der Natur ständig abbrechen. Die können über ein gewisses Anfangsniveau können die plötzlich nicht mehr weiter, die brechen immer wieder ab. Und dafür gibt es ganz genaue Gesetzmäßigkeiten. Man spricht von dem Massewirkungsgesetz in der Chemie. Und dieses Gesetz ist vollkommen gegen die Idee, Leben sei selber entstanden. Es funktioniert nicht. Es ist gegen die Naturgesetze. Und darum hat auch Professor Ernest Gahn, ein Biochemiker von Weltrang, Universität Montpellier, hat einmal in einem Vortrag im CERN in Genf folgenden Satz gesagt. Es ist absurd und absolut unsinnig, zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das hat er gesagt. Auf ihn ist völlig klar, naturwissenschaftlich, das funktioniert nicht. Es kann nicht einfach so entstehen. Aber ich bin trotzdem bereit, eben die Schöpferkraft zu projizieren auf die Natur. Nun, es beginnt ja auch schon viel früher, nicht erst mit dem Problem der Lebensentstehung, sondern überhaupt mit der Entstehung von Materie und Energie. Also, wenn Dawkins sagt, das Universum habe sich selber erschaffen, aus dem Nichts. Ja, aber wir haben doch in Physik gelernt, in der Schule, der erste thermodynamische Hauptsatz, der sagt, es gibt nur die Energie, die es gibt. Es entsteht nicht plötzlich neue Energie, ja? Sondern es gibt nur die Energie, die es gibt. Und man kann also ganz einfach, wenn man einem 10-jährigen Jungen den Satz erklären muss, kann man ihm sagen, der Satz sagt, aus nichts entsteht nichts. Es gibt nur die Energie. Und der zweite Satz sagt dann, und Die kann umgewandelt werden in andere Formen von Energie, aber sie kann nicht zerstört werden. Die Menge der Energie bleibt immer gleich, da wo man misst. Und im geschlossenen System ist. Und nun, wird aber in der Urknalltheorie gesagt, aus dem Nichts sei plötzlich vor 13,7 Milliarden Jahren in einem kleinsten Punkt Raum und Zeit entstanden. Und auch die Urmaterie. Und dann habe sich der Raum mit Überlichtgeschwindigkeit geöffnet. Das war dann der Urknall, das war nicht ein Knall, sondern einfach die Ausdehnung des Raumes, der da am Anfang in einem kleinen Punkt war. Und dann habe sich alles ausgedehnt und schließlich seien dann eben Sterne und Planeten und Galaxien entstanden und so weiter. Und das Universum dehnt sich immer weiter aus. Aber alles aus dem Nichts hervorgekommen. Und da haben wir das Problem. Das ist ja im Widerspruch zu einem der wichtigsten Sätze in der Naturwissenschaft. Energie ist da, aber wir erleben nie, dass plötzlich Energie neu entsteht. Also mit unter natürlichen Bedingungen geht das nicht. Wir brauchen einen Schöpfer, der nicht zu dem Universum gehört, auch nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Der kann das. Aber einfach nach den Naturgesetzen geht das überhaupt nicht. Aus nichts entsteht nichts. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einen interessanten Mann zitieren, Richard Lewontin, Evolutionsbiologe und Genetiker, auch ein weltbekannter Evolutionist. Er hat einmal geschrieben, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, Absurdities im englischen Original, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, also einfach von vornherein, durch Entscheidung, weil wir uns a priori dem Materialismus verpflichtet haben. Die Materie ist das Letzte. Also die Materie wird durch Projektion vergöttert. Also da sehen wir, obwohl die Probleme so grundlegend sind, wird trotzdem behauptet von den neuen Atheisten, also die Christen und die Menschen, die immer noch an Gott glauben, das ist unfasslich, so etwas Törichtes. Und es ist zu allem hinzu eben gefährlich, an Gott zu glauben. Nun, es gibt auch eine Atheismuskritik in der Bibel und ist sehr scharf. Psalm 14, Vers 1, der Tor, hebräisch Nawal, das ist der Mensch, der töricht denkt, aber auch Gott hasst und Gott ablehnt. Das ist in Nawal enthalten. Der Nawal spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also man musste nicht warten, bis Feuerbach kam. Der Atheismus war schon vor 3000 Jahren eine beobachtbare Sache unter Menschen, als König David Psalm 14 schrieb. Und Paulus schreibt in Römer 1, 23, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und das ist für mich irgendwie ganz beengend, wenn ich eben darüber nachdenke, Stephen Hawking sagt, das Universum habe sich selber erschaffen. Wie ist das möglich? Ein so gescheiter Mann. Nun, kommen wir zu einem neuen Abschnitt, wie angekündigt am Anfang. Jetzt geht es nicht mehr um Persinger, sondern um Andrew Newberg und das Thema Meditation. Er hat als Dozent, als Professor an der Universität von Pennsylvania, USA, hat er mit SPECT, das ist ein bildgebendes Verfahren, das Gehirn untersucht. Und zwar bei höchster meditativer Versenkung. Der hat also extra buddhistische Mönche bestellt. Die mussten sich in tiefste Meditation begeben und gleichzeitig hat er ihr Hirn eben mit diesem bildgebenden Verfahren untersucht. Wie man das ein bisschen schon sieht hier, je nach Farbe, die dann hier mit dieser Methode angezeigt wird, kann man sagen, ob das Gehirn aktiv ist oder sehr aktiv ist oder gar nicht oder ein bisschen. Also man kann so die Hirnaktivität messen. Und er hat dann festgestellt, es gibt eine deutliche Deaktivierung beim Orientierungsfeld im oberen Scheitellappen. Also da, wo man sich im Raum zurechtfindet. Und dieser Bereich ist übrigens auch zuständig für unser Empfinden von Raum und Zeit. Ja? Also, wenn man das Gefühl hat, die Zeit läuft so langsam oder jemand empfindet sie ganz schnell. Das wird hier so verarbeitet. Und nun hat er also gemerkt, wenn die meditieren, dann wird das ganz stark runtergefahren. Und dieses Feld ist auch wichtig, um die Grenze zwischen eigenem Körper und Umwelt wahrzunehmen. Und jetzt hat Newberg gefolgert, diese Empfindungen bei Meditation, dass der Mönch sagt, in der Meditation erfahre ich die Wahrheit, dass ich eigentlich eins bin mit dem Universum. Dass es den Unterschied zwischen Ich und Universum gar nicht gibt. Das sei alles nur Einbildung. Das ist ein Betrug des Gehirns. Weil durch die Meditation fühlen die sich immer wieder bestätigt darin, es gibt keinen Unterschied, wir sind eins. Warum? Weil sie in der Meditation eben den Scheitellappen so ausschalten und dann merken sie den Unterschied nicht mehr und fühlen sich eins und haben das Gefühl von Ewigkeit. Aber einfach ihr Zeitgefühl ist runtergefahren. Aber objektiv kann man messen, ja, jetzt sind 20 Minuten vorbei. Also, Newberg sagt, das ist eine Täuschung durch reduzierte Hirnaktivität. Dieses Empfinden von Einheit mit Gott, Einheit mit dem Universum und diese scheinbare Aufhebung der Zeit. Alles Betrug. Und an dieser Stelle möchte ich gerne Andrew Newberg würdigen. Seine Experimente zeigen, Meditation ist ein Selbstbetrug. Wenn man meint, da erfahre man die Wahrheit, dass man eben eigentlich eins ist. Dabei wird ja die Wahrnehmung des Unterschiedes einfach ausgeschaltet. Also es ist, kann man sagen, wieder Vogelstrauß. Er macht es zwar nicht so, aber in der Anekdote, der seinen Kopf in den Sand tut und dann sind die Probleme weg. Ja, in dieser Art. Und Newbergs Experimente belegen auch, man kann das nicht nur mit Meditation erreichen, sondern auch durch Drogen. Da werden auch bestimmte Hirnareale ausgeschaltet. Und diese Erfahrung, die man macht im Drogenrausch, das ist alles nur Betrug. Hat nichts mit der Wahrheit und der Realität zu tun. Und nun kritisiere ich aber Newberg. Newberg will Glauben im Allgemeinen mit Selbsttäuschung des Gehirns gleichsetzen. Aber an dieser Stelle muss man darauf hinweisen, die biblische Lehre in Bezug auf Meditation und Selbstversenkung, wo also eben der Wachheitszustand so extra runtergefahren wird mit solchen Methoden, das wird von der Bibel abgelehnt und verboten. Natürlich kann jemand sagen, ja, was ist denn mit den Mystikern im Mittelalter? Ja, aber die Mystiker haben diese Mystik und diese Versenkung nicht aus der Bibel. Das haben sie eben aus anderen Religionen entlehnt. Aber die Bibel selber lehnt das vollkommen ab und warnt davor, weil es ganz gefährlich ist sogar. dieser Selbstbetrug. Ja, im Neuen Testament finden wir 14 Mal den Aufruf, wachet. Also gerade nicht eben durch eine Art Meditation sich runterfahren, sondern wach sein. 11 Mal wird zu Nüchternheit aufgerufen. Zum Beispiel in 2 Timotheus 4, Vers 5. Da sagt Paulus zu Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Und das griechische Wort nepho bedeutet in den gemäß dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Griechischen des Neuen Testaments, Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Das ist ein Befehl. Du aber sei nüchtern. Gut, da könnte jemand sagen, aber es gibt doch auch Christen, die nicht nüchtern sind in ihren Gottesdiensten. Ja, aber das widerspricht der Bibel. Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstbeherrschung und Besonnenheit. 2 Timotheus 1, Vers 7, da sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Sophronismos auf Griechisch. Und das bedeutet eben Besonnenheit, gesunder Sinn, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Ja, aber eben durch Drogen wird zum Beispiel auch der Lappen da vorne runtergefahren, wo Selbstbeherrschung und Kontrolle verarbeitet wird. Ja, und dann ist es klar, warum man im Rausch Dinge tut, die man sonst nie tun würde. Nie. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Darum warnt die Bibel vor Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch und so weiter. Aber die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ein Geist, der uns gerade hilft, diesen Lappen da vorne zu gebrauchen. Und Disziplin und Selbstkontrolle zu entwickeln. Die Bibel verbietet auch den Gebrauch von Drogen zur Bewusstseinsveränderung. Drogen werden in der Bibel genannt Pharmakeia. Zum Beispiel in Galater 5, Vers 19. Und dieses Wort bezeichnet bei den alten Griechen Drogenmissbrauch. Und dann wurde es auch gebraucht für alle Arten von Esoterik und Okkultismus. Und da wird ganz, ganz scharf gewarnt vor diesen Dingen. Galater 5, 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst und jetzt Pharmakeia. Das Drogenmissbrauch und Esoterik. Okkultismus, Magie. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit. Da haben wir wieder Alkohol. Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorher sage. Gelage, das ist dann auch im Zusammenhang mit Fresssucht zum Beispiel. Auch dort will der Heilige Geist uns Selbstbeherrschung geben. Und dergleichen, von denen ich euch vorher sage, gleich wie ich auch vorher gesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Also wir sehen, die Bibel verbietet die Verehrung einer Projektion und eben durch Selbsttäuschung im Gehirn. Andrew Newberg hat auch Menschen untersucht beim Zungenreden. Und das ist ja eben so ein Phänomen heute in der charismatischen Bewegung. Es ist allerdings nicht das gleiche Zungenreden wie in der Bibel. In der Bibel, in der Apostelgeschichte 2, sieht man, die Christen, die in Zungen geredet haben, die haben fremde Sprachen beherrscht, sogar Dialekte, ohne sie gelernt zu haben. Und da war nicht ihr Geist irgendwie runtergefahren. Oder passiv. Paulus sagt nämlich in 1. Korinther 14, wenn er in einer Sprache betet, so betet mein Geist. Also er ist gerade aktiv in seinem Denken, weil die Sprache beherrschte durch Gottes Gabe, ohne sie gelernt zu haben. Aber nun sehen wir hier Frontallappen da vorne, links beim Singen. Da muss man aktiv sein, ja? Sonst singt man falsch. Ganz falsch. Und man muss auch die richtigen Worte und richtig aussprechen. Man muss auch schauen, dass man richtig atmet und am richtigen Moment die Luft holt. Und ja, man muss aktiv sein. Und da sehen wir, da wo es rötlich ist, da ist die Aktivität hoch. Und beim Zungenreden ist es runtergefahren. Also die Aktivität im Frontallappen, dort ist die, eine Reduktion der Selbstkontrolle und ein Verlust der Kontrolle über die Sprachproduktion festzustellen. Das ist schon interessant. Aber eben, das lehnt die Bibel ab. Das ist nicht biblisch. Genauso wie die Mystiker im Mittelalter nicht biblisch waren, ist dieses falsche Zungenreden auch nicht biblisch. Und da muss man sagen, hat Newberg das richtig gesehen. Also, wir können ihn würdigen und kritisieren. Jetzt kommen wir noch schließlich zu dem Thema Gehirn und Ethik im Zusammenhang mit Ilkka Pyysiäinen. Das ist Finnisch, spricht man so aus. Pyysiäinen. Und Mark Hauser. Die haben Tausende von Probanden konfrontiert mit moralischen Entscheidungssituationen. Sie haben gesagt, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in dieser Situation und das geschieht und jetzt, wie würden Sie da handeln? Und Sie haben sehr gerne solche Situationen geschildert, wo man in ein Dilemma kommt. Sie fragen, was ist jetzt richtig? Wenn ich das mache, ja, dann mache ich aber da etwas falsch. Oder wenn ich es so mache, ja, dann mache ich ja da etwas falsch. Ja, so wie in manchen modernen Filmen. Ja, wo es um Situationen geht, so oder so ist es falsch. Und solche Fragen, und die mussten antworten, wie sie das jetzt, wie sie sich da entscheiden würden. Und schließlich haben die festgestellt, Menschen, die religiös sind und Menschen, die Atheisten sind, beantworten die Fragen ziemlich gleich. Das ist gar kein Unterschied oder markanter Unterschied zwischen Atheisten und solchen, die an Gott glauben. Und was wollten Sie damit sagen? Ja, das Gleiche wie eine Neurologin, mit der ich einmal eine öffentliche Debatte gehabt habe. Die hat auch so einen Vortrag darüber gemacht und eine Veröffentlichung geschrieben, so muss ich sagen, wo sie anhand dieser Untersuchung von Pyysiäinen sagen wollte, Glaube ist völlig Illusion und es braucht auch keine Religion, es braucht keinen Glauben, es braucht keine Bibel, es braucht nichts. Eben Menschen haben das im Gehirn, sich richtig ethisch zu entscheiden. Ja gut, und das wusste ich, dass sie das darüber geschrieben hatte, noch bevor dieses Podiumsgespräch war. Und dann kam natürlich das Thema. Ja. Ja, was macht man da? Ja, sie hat das quasi so vorgestellt, der Mensch hat eine angeborene moralische Grammatik. Und somit ist Religion einfach ein separates Nebenprodukt der Evolution. Und dann habe ich die Bibel genommen. Das war im Rahmen von einer atheistisch organisierten Versammlung. Sehr speziell. Auch da kann man die Bibel lesen und muss sie lesen. Römer 2, Vers 14. Der Apostel Paulus schreibt, denn wenn Heiden, dieser Ausdruck bezeichnet Menschen, die keinen Kontakt haben zur Bibel, die nichts wussten von der Bibel. Denn wenn Heiden, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Und da habe ich versucht zu erklären, die Bibel sagt gerade, dass Gott diese moralische Grammatik in den Menschen hineingelegt hat. Und das überrascht uns gar nicht, was Pyysiäinen und Hauser entdeckt haben. Das bestätigt genau, was die Bibel sagt. Und zwar, man kann irgendwo in den Urwald gehen, eine eingeborene Stammesgesellschaft besuchen, die nichts wissen von der Bibel, aber die Kinder wissen ganz genau, dass man die Eltern nicht frech anschreien darf. Aber die haben noch nie gelesen, Ehre Vater und Mutter. wie das steht in den 10 Geboten, 2. Mose 20. Und die wissen ganz genau, dass es nicht recht ist, wenn der Vater plötzlich eine andere Frau will und die Mutter verstößt. Wieso wissen die das? Dass Ehebruch falsch ist. Die haben ja nie eine Bibel gehabt, wo steht, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, weil die Bibel sagt, dass Gott das hineingelegt hat in den Menschen. Also spricht das nicht gegen den biblischen Glauben, sondern bestätigt. Genau. Und nun kommen wir bereits zu Wilder, Penfield, oder man könnte auch sagen erst 1891 bis 1976. Vor Jahrzehnten hatte ich eine gute Freundschaft mit Hans Richter. Das war damals einer der großen Neurochirurgen in der Schweiz. Und wir haben oft miteinander diskutiert über Bewusstseinsveränderung, Drogenmissbrauch, Veränderung des Bewusstseins und so weiter. Und er hat mich damals auf Wilder Penfield gebracht und mir sein berühmtes Buch The Mystery of the Mind ausgeliehen. Und dieser Mann war eben damals wirklich eine unglaubliche Sensation. Wie gesagt, er hat unzählige Menschen operiert am offenen Schädel im Wachzustand. Und dann hat er eben, um genau zu wissen, wo sich was befindet, hat er eben das Gehirn stimuliert und da konnte er plötzlich vergessene Dinge hervorholen. Und der Patient sagt, ich wusste gar nicht, dass ich das noch weiß. Unglaublich. Und er konnte alles Mögliche eben lokalisieren. Ich habe gesagt, plötzlich bewegt sich der Finger und Wilder Penfield fragt, warum haben Sie den Finger bewegt? Das haben Sie gemacht. I didn't do that. You did. Und dann plötzlich macht der Patient irgendeinen Laut. Warum haben Sie gemacht? I didn't make that sound. You pulled it out of me. Das haben Sie mir rausgedrückt. Also, die merkten, da wird etwas mit ihrem Hirn gemacht, das sie eigentlich gar nicht machen oder machen wollen. Und konnte also genau feststellen, wo welche Körperteile in der Bewegung gesteuert werden, wo sich das Fühlen befindet, ja, oder eben auch Geschmack. Plötzlich, ja, ich rieche verbrannten Toast. Und dann hat er auch zum Beispiel auf der Leinwand einen Schmetterling gezeigt und hatte das Areal der Sprachproduktion gelähmt mit der Elektrode. Und dann sagte er, was sehen Sie da vorne? Ja, er kann ja nicht reden, ja. Drum, ich mache jetzt einfach nach, wie er nicht redet, spricht. Er wird ein bisschen genervt, der Patient. Dann lässt er los und dann sagt, ja, ein Schmetterling. Aber ich habe das Wort einfach nicht gefunden. Und dann wollte ich Motte sagen, aber das Wort kam auch nicht. Und das Interessante ist also, er konnte auch eben alles mögliche, Körperteile fühlen, Sprache, sehen, Gedächtnis beeinflussen, sogar Träume auslösen. Und er fand aber nie eine Region, wo man das Ich findet. Das Ich. Sondern er stellt fest, da ist etwas, was ich nicht in der Materie des Gehirns lokalisieren kann, das aber mit der Materie des Gehirns arbeitet und denkt. Und darum sagt Wilder Penfield in seinem Buch ganz klar, dass für ihn das eine Bestätigung war, dass der Mensch wirklich eine Seele hat, die nicht materiell ist. Ein Geist hat, der nicht materiell ist, aber mit der Materie des Gehirns eben denkt und arbeitet. Also das Ergebnis ist sehr wichtig. Auch der Wille, der Glaube kann nicht lokalisiert werden. Damals hätte man Wilder Penfield noch kritisieren können, hätte gesagt, ja, er hat natürlich nur so in den oberen Bereichen des Gehirns, oder äußeren Bereichen des Gehirns hat er gearbeitet. Aber man müsste natürlich in die Tiefen des Gehirns eindringen. Da würde man vielleicht das Ich finden. Aber heute ist ja das so. Nicht wahr? Das ist alles Schnee von gestern, was ich erzähle. Aber das war so fantastisch schon damals und jetzt ist man noch weitergekommen und tatsächlich kann man bis in die Tiefen des Gehirns hineingehen. Zum Beispiel bei der Behandlung von Parkinson. Nachdem eine lange Leidensgeschichte vorbei ist mit Medikamenten und so, was man da an Milderung geben kann, da kann es sein, dass die Situation kommt, wo der Arzt sagt, jetzt müssten wir etwas einbauen, das Stimulation gibt. Und das hat bei manchen recht gut geholfen. Und da kann man also heute ganz in die Tiefen des Gehirns, und auch heute muss man sagen, das Ich findet man nicht, den Willen nicht, der Glaube ist nicht zu finden. Da ist etwas Nicht-Materielles, das mit der Hilfe des Gehirns arbeitet. Und interessant, noch ein anderer Mann, kann man auch sagen, Schnee von gestern, aber das war nicht irgendwer, Sir John Eccles, 1903 bis 1997. Er war ein Neurophysiologe und Nobelpreisträger und er kam zum gleichen Ergebnis. Geist und Gehirn müssen unterschieden werden. Und es ist so, die Bibel unterscheidet zwischen Körper und Geist. Sie sagt in Prediger 12, Vers 7, es geht um den Tod des Menschen und der Staub, Körper, wird hier Staub, als Staub bezeichnet, der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen. Das ist der verweste Körper. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Und ich möchte hinweisen auf Offenbarung 6, 9 bis 11. Da ist Johannes in der Vision im Himmel und er beschreibt dort, wie er im Himmel die Seelen sieht von Menschen, die auf der Erde ermordet worden waren. Und die können sprechen. Und die beten hier. Und er kann sie sogar sehen. Also in der übernatürlichen himmlischen Welt kann man sogar Seelen sehen. Wir haben noch nie eine Seele gesehen. Und man möge für sich lesen, Lukas 16, 19 bis 31. Das ist kein Gleichnis, sondern eine Geschichte. In Gleichnissen kommen nie Eigennamen vor oder historische Personen, wie hier. Und Jesus Christus erzählt die Geschichte von einem gewissen reichen jüdischen Mann, der in Prunk lebte und dann starb. Und von einem armen jüdischen Mann namens Lazarus, der ein wirklich schreckliches Leben hatte. Beide sterben. Und der eine, der Lazarus, wird dann in den Schoß Abrahams getragen. Das ist bei den Rabbinern ein Ausdruck für das Paradies, das himmlische Paradies. Und der Reiche stirbt, der Gott in seinem Leben nicht gesucht hat und keine Umkehr erlebt hatte im Leben. Und von ihm heißt es, und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und Vater Abraham sagt diesem jüdischen Nachkommen, sie haben Moses und die Propheten, sie haben die Bibel, mögen sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, der widerspricht sogar nach dem Tod. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Buße tun heißt, die Sünde im eigenen Leben erkennen, bereuen und Gott um Vergebung bitten. Das ist Buße. Und das ist der einzige Weg, wie ein Mensch gerettet werden kann. Und jetzt weiß das der Reiche. Ist zu spät. Und er möchte, dass seine Brüder noch umkehren, bevor sie sterben, was dann definitiv sein wird. Und Abraham sagt, wenn sie Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also es braucht keine Geschichten von jemandem, der gestorben ist, den Himmel gesehen hat oder die Hölle und dann wieder kommt und die Menschen warnt. Das geht gar nicht. In der Bibel wird klar gesagt, die Bibel. Und wenn sie auf die Bibel nicht hören, dann hören sie auch nicht auf Wundergeschichten. Aber hier wird klar, das Bewusstsein geht weiter, über den Tod hinaus. Und natürlich, der Reiche spricht, wie wenn er einen Körper hätte. Ja? Das heißt, im Hades, im Totenreich, seine Augen aufschlagend. Das ganze Leben war er blind. Und nach dem Tod ist plötzlich keiner mehr Atheist. Und keiner mehr eben blind. Er weiß, was die Wahrheit ist. Und trotzdem, es ist definitiv. Ja, wie kann das sein, dass er so spricht? Nun, wir kennen das von den Phantomschmerzen. Einer hat kein Bein mehr, aber er spürt immer noch bis zu den Zehen. Ja? Und die Seele im Jenseits empfindet also wie körperlich. Ja? Da erfahren wir Dinge, die wir mit Naturwissenschaft nicht erforschen könnten. Dazu brauchen wir göttliche Offenbarung. Aber wie kann man denn wissen, dass der Gott der Bibel der wirkliche, wahre Gott ist, wenn es eben nicht der Sonnengott Chepre ist oder Vishnu? Nun, damit möchte ich schließen. Gott erkennen durch die erfüllte Prophetie. In dem Buch des Propheten Ezekiel gibt es ganz viel Prophetie. Wie auch in Jesaja und Jeremia und so weiter. Aber in Hesekiel ist es sehr speziell. Immer wenn etwas vorausgesagt wird, sagt Gott danach, wenn das in Erfüllung gehen wird, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also durch die erfüllte Prophetie über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg kann man erkennen, dass der Gott der Bibel ein Gott ist, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Und darum weiß er die Zukunft. Wir können die Zukunft nicht wissen, weil wir Raum und Zeit unterworfen sind. Und nun, 77 Mal kommt dieser Refrain vor in Hesekiel. In Variationen. Und ihr werdet, oder sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Es gibt im Alten Testament, geschrieben vor Christus, über 300 Prophezeiungen auf den kommenden Erlöser hin. Und die haben sich in Jesus Christus erfüllt. Ich habe einmal als Jugendlicher mir begonnen, alle diese Prophezeiungen aufzuschreiben, erstens, zweitens, drittens, und dann kam ich bis 300, 301, 302 und so weiter. Und ich muss sagen, das hat mich so überwältigt. Und weiter, diese Prophezeiungen sind sehr konkret. Da wurde vorausgesagt, der kommende Erlöser muss ein Nachkomme sein von David. Das kann man in den Geschlechtsregistern nachweisen. Und die waren ja noch vorhanden in Jerusalem bis ins Jahr 70. Darum war ganz klar, Jesus Christus war bekannt als Sohn Davids, als Ben David. Die Geburt musste stattfinden in Bethlehem. Nicht in Nazareth oder irgendwo, sondern in Bethlehem. Das Auftreten als Fürst sollte stattfinden im Jahr 32 nach Christus. Denn Daniel hat den genauen Zeitpunkt vorausgesagt. Und der Messias sollte von der Masse seines Volkes aber abgelehnt werden, gekreuzigt werden. Und dann sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden, was ja einige Jahre nach der Kreuzigung Jesu geschehen ist, im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Und dann soll das jüdische Volk weltweit unter alle Nationen zerstreut werden, was sich erfüllt hat in den vergangenen 2000 Jahren. Und es sollte zu einer ständigen Verfolgung der Juden kommen. Das sind ein paar Beispiele aus diesen 300 Prophezeiungen. Ich habe einmal ausgezählt im Buch Daniel die Prophezeiungen über Weltgeschichte in diesen 12 Kapiteln und bin gekommen auf über 200 Einzelaussagen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Das ist umwerfend. Und alles auch in der richtigen Reihenfolge erfüllt. Und ich habe ein Buch geschrieben, Leben wir wirklich in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen. Und da habe ich eine Liste gemacht mit 180 Prophezeiungen von 1882 bis heute. Und 1882 ist eben der Moment, wo Juden begannen, in Massen wieder heimzukehren ins Land der Vorfahren. Und das sind also so konkrete Prophezeiungen wie die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren. Das sehen wir vor unseren Augen. 3 Millionen sind zurückgekehrt, aus allen Kontinenten, aus 130 verschiedenen Ländern etwa. Und dann die Staatsgründung, 1948. Die Wüste sollte wieder aufblühen, und das geschieht. Israel exportiert heute Schnittblumen. Das war eine Wüste. Alttestamentliche Städte werden wieder zum Leben erwachen. Hebräisch wird eine gesprochene Sprache sein. Und heute ist das die erste Landessprache. Man spricht in Israel mit aller Selbstverständlichkeit Hebräisch. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Nun, die vergangenen Jahrzehnte haben genau das gezeigt. Und es wird auch zu einer dramatischen Befreiung des Tempelberges kommen. Und das ist geschehen 1967, im Sechstagekrieg. So können wir weiterfahren. Jetzt gibt es aber oft Leute, das habe ich so erlebt, die sagen, ja, schön, das ist alles Zufall. Gut, dann müssen wir ein bisschen rechnen zum Schluss. Ja eben, jetzt brauchen wir bei Tallappen. Jetzt gehe ich davon aus, eine Prophezeiung hat eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Das ist natürlich völlig unrealistisch, denn das ist viel unwahrscheinlicher, dass jemand in Bethlehem geboren wird. Das ist nicht 50%. Ja? Ich wurde in Zürich geboren. Also damit habe ich es schon verpasst. Aber das wäre so wie beim 5-Franken-Stück, also Kopf oder Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ist 1:2, 50%. Und jetzt können wir Prophezeiungen berechnen in ihrer Wahrscheinlichkeit mit der Formel 1:2 hoch n. Also n könnte 10 sein, wenn wir schauen wollen, wie wahrscheinlich ist es, dass dann 10 Prophezeiungen mit 50% Wahrscheinlichkeit in Erfüllung gehen. Oder 50, dann wäre das 1:2 hoch 50. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Das sind völlig absurde Zahlen. Also zum Beispiel, dass 65 Prophezeiungen sich erfüllen, zufällig. Das wäre die Wahrscheinlichkeit 1:2·10⁻². Diese Potenzen kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja? Aber ein Beispiel. Und das habe ich nicht selber herausgefunden, sondern das habe ich von Werner Gitt übernommen. Professor Werner Gitt. Und er hat Folgendes berechnet. Wenn man ganz Portugal sich vorstellt, und das wäre bedeckt mit schwarzen Ameisen, 5 Meter hoch, bis an die Grenzen, alles so bedeckt. Und darunter gibt es eine rote Ameise. Jetzt sind alle aufgerufen, sie dürfen nach Portugal gehen und einmal reingreifen. Oh, schwarz. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie so einmal reingreifen, das würde entsprechend der Wahrscheinlichkeit 65 Prophezeiungen gehen, einfach so zufällig in Erfüllung. Aber wir haben in der Bibel hunderte von Prophezeiungen, wie ich gezeigt habe. Also könnt ihr eine Liste liefern mit, im Prinzip mit 600 Prophezeiungen schon mal. Jetzt wird es aber immer schlimmer. Mit 75 Prophezeiungen. Da entspricht das so, wir stellen uns vor, die ganze Erde, der ganze Globus, auch die Meere sind bedeckt 10 Meter mit schwarzen Ameisen. Ja? Darin gibt es eine rote. Und die muss man mit einmal herausgreifen treffen. Gut, kann jeder sich vorstellen? Ja? Und einer sagt vielleicht, ja, ich gehe nach Tadschikistan und dort ein bisschen draußen von der Hauptstadt, dort greife ich rein. Schwarz. Ja, warum? Ich habe die rote Ameise in Jerusalem versteckt. Bei der amerikanischen Botschaft. Ja? Gut. Das war 75. Aber jetzt kann man noch weitergehen, einfach um zu zeigen, wie absurd das ist. 288 Prophezeiungen. Das ergibt diese Wahrscheinlichkeit hier. Und das wird entsprechen das gesamte Universum von angenommen 13 Milliarden Lichtjahren Durchmesser. Das ist das, was man mit Hubble noch fotografieren konnte, ungefähr. Ja, und das alles voll schwarzer Ameisen. Und es gibt eine rote. Einmal rein. Da, ich hab sie. Ja, dann würden 288 Prophezeiungen einfach so in Erfüllung gehen. Und schließlich 578 Prophezeiungen. Jetzt stellen wir uns vor, es gäbe so viele Universen, wie schwarze Ameisen in einem Universum Platz haben. Also jede schwarze Ameise ist noch ein Universum. Und jetzt, da gibt es irgendwo eine rote Ameise. Und jetzt kann man zufällig reingreifen. Schwarz. Ja, ist logisch. Es ist absurd, eben hier von Wahrscheinlichkeit zu sprechen, die erklären würde, diese Prophezeiungen können einfach so in Erfüllung gehen. Und darum ist dieser Gottesbeweis so wichtig. Die erfüllte Prophetie der Bibel macht nicht nur klar, dass Gott existiert, sondern dass der Gott der Bibel existiert. Denn das findet man nicht in anderen Religionen. Man kann Muslime fragen, bring mir eine Liste mit 100 erfüllten Prophezeiungen. Oder 200. Das wird nie kommen. Einen Buddhisten fragen. Einen Hindu-Priester fragen. Es wird nie kommen. Aber in der Bibel haben wir das. Und so können wir sehen, dass das eben nicht eine Illusion ist. Das sind harte Fakten. Und damit müssen wir in der Diskussion unsere Mitmenschen konfrontieren. Erklärt uns das. Und das Wunderbare ist eben, dass diese Prophezeiungen uns auch klar machen, dass Jesus Christus der versprochene Erlöser ist. Und nicht Krishna oder Muhammad oder wie auch immer, sondern Jesus Christus. Denn er ist beglaubigt durch über 300 Prophezeiungen. Und die Prophetie hat auch gesagt, dass der Erlöser, wenn er kommt, sterben wird für unsere Sünden. Dass Gott ihn bestrafen würde, weil Gott gerecht ist. Er würde ihn bestrafen, weil Gott Böses bestrafen muss. Aber er möchte uns verschonen. Und darum hat Jesus Christus die Strafe auf sich genommen, damit wir frei ausgehen können. Aber es geht nicht automatisch. Der einzelne Mensch muss sich entscheiden. Eben, das Ich, dieser Wille. Das, was mit dem Gehirn denkt, ja? Das Ich muss sich entscheiden. Ja. Ich sehe, dass mein Leben voller Schuld ist vor diesem gerechten Gott. Und dass ich seine Gebote gebrochen habe. Immer wieder. Und ich bereue diese Schuld. Und ich bekenne sie Gott im Gebet. Und dann darf man danken, dass Jesus Christus die Strafe stellvertretend getragen hat. Und dann geschieht etwas ganz Wichtiges. Dann rechnet nämlich Gott das Opfer von Jesus Christus, wie es in Jesaja 53, 700 Jahre im Voraus prophezeit war, uns persönlich zu. Und dann können wir frei ausgehen. Das ist also eine wunderbare Botschaft. Da wäre keiner von uns auf die Idee gekommen. Das ist nicht eine Sache, die man mit Magnetstimulation erfinden könnte. Eine so wunderbare Botschaft, die auch ganz anders ist, als was man in den anderen Religionen findet. Ja, der Gott der Bibel ist ganz anders. Aber er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ihn bewusst und auch vernünftig erkennen können. Und er hat uns auch den Weg geöffnet, um zu ihm zu kommen und mit ihm versöhnt zu werden. Und das wünsche ich jedem, der das noch nicht ganz persönlich für sich in Anspruch genommen hat, heute. Vielen Dank.